Podcast, das Spezial.
Wir haben ungefähr, weiß ich nicht, 35 Grad hier im Studio gefühlt und ich bin auch nicht alleine hier. Ich heiße Tobias Weckenbrück und freue mich hier wieder über ein Podcast-Spezial. Ich habe zwei Gäste, die ich hier zum Abschiedsgespräch habe und die sich bereit erklärt haben, in die Castroper Altstadt zu kommen. Und zwar eigentlich sind sie sonst am Stadtmittelpunkt. Und ich freue mich heute besonders über Ralf Ebeling und Günther Wohlfahrt. Guten Tag.
Ja. Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast.
Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob jeder sofort weiß, welche Positionen hinter diesen Namen stecken, aber wenn ich einen Begriff sage, dann gehen wahrscheinlich viele Ohren oder Augen auf. Die beiden Herren sind in leitender Verantwortung im Westfälischen Landestheater mit Sitz in ganz Westfalen eigentlich, aber vor allem in Castrop-Rauxel und das nicht mehr so lange. Und darum sind sie jetzt da. Günther Wohlfahrt ist Geschäftsführer und, weiß ich, Direktor oder
Geschäftsführer und Direktor, ja.
Das heißt, ist eher so für das Kaufmännische und das Organisatorische zuständig, während Ralf Ebeling für die Kunst und Kultur zuständig ist als Intendant. Das heißt, er ist der Obmann über das, was man dort auf den Bühnen oder der Bühne in Castrop-Rauxel und in ganz Westfalen zu sehen bekommt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Jo, passt schon. Also, ja, letztendlich habe ich die Gesamtverantwortung für den Betrieb und wir arbeiten als kongeniales Duo zusammen und ja, und sind jetzt ja sprichwörtlich in den letzten Zügen. Am 3. Juli beginnen unsere Theaterferien und ab dem 17. August übernehmen unsere Nachfolger Christoph Neumann und Nico Dietrich. Und Ralf Ebeling und ich, wir sind dann noch beratend im Hintergrund bis Ende Oktober, aber auch sollten unsere Nachfolger da Beratungsbedarf haben, stehen wir natürlich auch darüber hinaus mit Rat und Tat zur Seite.
Okay, was überwiegt bei Ihnen, Herr Ebeling, die Erleichterung oder der Herzschmerz?
ja, genau, das ist die Frage, die ich immer kriege und die ich nicht wirklich beantworten kann. Also, ist schon auch, also Erleichterung vielleicht nicht, aber ein bisschen so, doch aus der Verantwortung rauszukommen, ist schon auch worauf ich mich darauf freue und mehr Zeit zu haben, mal am Wochentag frei zu haben und nicht immer nur am Wochenende warten zu müssen und so weiter. Das sind so Sachen, wo ich mich wirklich sehr darauf freue. Und ein bisschen Muffen habe ich trotzdem aber auch, weil man natürlich viele Menschen, mit denen man jetzt wahnsinnig lange zusammengearbeitet hat, mit denen man am Ende auch ja irgendwie eine Art von Beziehung führt, mit denen man viel Spaß gehabt hat und manchmal auch ein bisschen Ärger. Aber trotzdem, auch das kann ja manchmal sehr erfrischend sein. Also, die wird man dann jetzt nicht mehr in diesem Zusammenhang erleben. Klar kann ich immer vorbeikommen, glaube ich, und meine Nase reinstrecken und dummes Zeug labern, aber am Ende ist es so, dass dieser Arbeitszusammenhang natürlich auch ein menschlicher Zusammenhang ist und den werde ich natürlich vermissen, gar keine Frage.
Herr Wohlfahrt, seit 1997 sind
Sie... Wie lange ist das denn?
Ja, genau. wenn Sie da mal so zurückblicken auf die Welt von damals, war irgendwie eine ganz andere Zeit als 2026, oder? Wie ist da so Ihr Rückblick auf die ersten Tage in Charge beim WLT?
Ja. Also wie im wirklichen Leben, ja und nein. Was sich nicht geändert hat in all den Jahren, es war immer eine Finanzknappheit da. Das hat sich leider nicht grundlegend verbessert. Zugegebenermaßen, als ich kam, war es richtig schlimm. Da steckten wir tief in den roten Zahlen. Und glücklicherweise durften wir damals einen hohen Kredit aufnehmen, den wir auch dann glücklicherweise sauber abstottern konnten. Das ist in unserem Metier, in unserer Rechtsform. Wir sind ein gemeinnütziger Theaterverein. Nicht wirklich einfach. Und von daher kann ich mich auch noch ganz viele Jahre später bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben. Und unter anderem deshalb sind wir noch auf Kurs.
Haben Sie mal schlecht geschlafen, weil Sie dachten, der Laden, ich fahre den vor die Wand, nicht aus eigener Verantwortung, aber es geht einfach irgendwann gar nicht mehr weiter und wir müssen es abwickeln?
Also, wir standen ja kurz davor. Anfang der 2000er Jahre hat der damalige Kulturminister Michael Vesper uns ein Szenario eröffnet, dass in gut einem Jahr damals die Förderungen, die Landesförderungen eingestellt werden würden. Und das war wirklich dann, hätte das absolute Ende bedeutet, weil was ist unser Geschäftszweck? Was machen wir eigentlich? Wir sind ein Landestheater und sind im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen unterwegs, um all diese Gastspielorte und Theaterorte zu bespielen, die kein eigenes Stadttheater haben, wie Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Essen und so weiter, um da möglichst eine Chancengleichheit, was die Versorgung mit hochwertiger Theaterkultur angeht, einfach sicherzustellen. Und das war die ganz große Krise damals. Aber
was ist dann passiert, damit Sie doch weitermachen konnten? Hat sich politisch der Wind gedreht oder haben Sie lobbyiert oder haben Sie
Protestkundgebungen gemacht? Und haben damals erfahren, dass man gar nicht genug lobbyieren kann, dass man seine Netzwerke immer versuchen muss, weiter auszubauen, zu festigen, Supporter für das Westfälische Landestheater zu finden. Und das war damals ein richtiger Kaltstart. Mit einem, ja, am Ende, ein Jahr später, mit einem wunderbaren Ausgang. Aber da haben sehr dazu beigetragen, die Besucherinnen und Besucher vor Ort, die Besucherinnen und Besucher in den Gastspielorten, die Verantwortlichen in den Kommunen, die Kommunalpolitiker, die Landespolitiker, die Bundespolitiker. Und der damalige Ministerpräsident hat dann letztendlich bei einem Parteitag in Bochum in der dortigen Kongresshalle dann entschieden, es geht weiter mit dem Westfälischen Landestheater, aber wir müssen finanzielle Einschränkungen hinnehmen, die natürlich was ganz anderes waren als die Einstellung der Förderung für den Gastspielbetrieb. Und somit gibt es uns heute noch. Wir haben uns berappelt.
Was war denn Ihr wichtigster Partner damals oder das wichtigste Gespräch vielleicht, das Sie selbst geführt haben? Können Sie sich daran erinnern? Oder gab es einen Moment, wo Sie wussten, jetzt geht's doch weiter?
Das wichtigste Gespräch, das damals Sebastian Heinrichs und ich geführt hatten, war wirklich meiner Ansicht nach damals in Bochum in der Kongresshalle mit dem damaligen Ministerpräsidenten.
Da haben Sie mit dem in unter sechs Augen sprechen können oder acht oder wie ging das zu?
Ja, wir sind auf ihn zugesteuert und hatten ihn dann angesprochen und wir waren ja damals in aller Munde, also nicht nur wir, sondern auch die Kollegen der Burghofbühne in Dienstlagen, der wurde das gleiche Schicksal prognostiziert. Und von daher war er im Thema und er hat uns dann auch so geantwortet, wie ich gerade gesagt habe. Und letztendlich war das die Rettung.
Wer war das damals?
Steinbrück.
Per Steinbrück.
Lang ist her.
Ja. Also der würde Sie heute noch wiedererkennen, wenn Sie sich über den Weg laufen.
Weiß ich nicht. Ich habe mich ja auch verändert. Wir alle haben uns, es ist ja gut 20 Jahre her.
Ja, und Sie sind immer noch da. Herr Ebeling, Sie sind ja ein bisschen später, glaube ich, erst hierher gekommen. Haben Sie damals auch eher so das Gefühl gehabt, ich bin hier auf einem sinkenden Dampfer oder dachten Sie, nee, jetzt segeln wir mit voller Kraft voran?
Nee, also sinkender Dampfer eigentlich nicht. Ich habe ja schon ein paar Mal vorher hier inszeniert gehabt, deshalb kannte mich ja sozusagen das Haus und habe mich dann auch gefragt, ob ich die Position übernehmen möchte. Und das war schon so, ich meine, da muss ich mir mal vorstellen, also zu der Zeit, als ich hier inszeniert habe, gab es im Abendtheater 3 Festangestellte und im Kinder- und Jugendtheater noch 2 Festangestellte. Darsteller und Darstellerin. Also das ist weniger als die Hälfte von dem, was es jetzt gibt. Und so, und das war dann schon so, also man sah schon eigentlich so ein bisschen sozusagen, dass sich das wieder erholte. Und ja, und dann hat es halt in den letzten 15 Jahren auch eben sich dann doch so konsolidiert, dass wir jetzt eigentlich von einem ganz gut aufgestellten Theater sprechen können.
Würden Sie auch sagen, dass das immer noch so ist, wenn Sie jetzt auch auf Ihre Nachfolger zu schauen, haben die es vielleicht irgendwann demnächst mal genauso schwer, weil sie so einen Kulturkampf kämpfen müssen? Oder glauben Sie, das ist auf Jahre, Jahrzehnte eigentlich jetzt fix? Wir haben damals gekämpft und gewonnen und alles wird gut.
Also, denke ich, es sind zwei Sachen. Der erste Aspekt ist, die beiden wurden vor 1,5 Jahren gewählt, sind seither in der Einarbeitungsphase, haben nebenher noch ihre alten Jobs natürlich zu betreuen, so dass das eher punktuell ist. Aber meiner Ansicht nach haben die sich wunderbar eingearbeitet, haben jetzt schon den zweiten eigenen Spielplan kreiert, der sich auf der Verkaufsseite wunderbar von Erfolg gekrönt zeigt, so dass nicht nur wir in den letzten Jahren ausverkauft waren, sondern auch die nächste Spielzeit schon ausverkauft ist. Und das ist schon der Spielplan der Nachfolger.
Ausverkauft heißt ja bei Ihnen eigentlich immer, dass Sie gebucht werden von Spielorten.
Ja, genau. Das ist also ja unsere Geschäftsidee.
Sie sind ja im B2B-Bereich in Anführungsstrichen quasi tätig. Sie verkaufen Ihr Programm ja an die Bühnen und die verkaufen letztlich die Eintrittskarten an Ihre Besucher. So rum läuft's, ne?
Genau. Also, und wenn wir sagen ausverkauft, dann heißt das, wir können nicht mehr Gastspiele machen als das, was wir machen. Und das sind ja bei uns insgesamt mit den Sachen, die wir hier spielen, über 300, zwischen 300 und 400 Vorstellungen im Jahr. Mit den Leuten, Anzahl der Leute, die ich gerade gesagt habe, insgesamt sind wir mittlerweile 80, 85, 83.
Was? Wie viele Mitarbeiter? 84
gerade. Ja, das sind Festangestellte oder auch Honorarkräfte? Oder
das sind die Festangestellten, da kommen noch ein paar Honorarkräfte dazu. Aber also mit 84 Mitarbeitern, 350, also jeden Tag im Jahr eine Vorstellung zu spielen, irgendwo. Ne, das muss uns auch erstmal jemand machen. Da sind wir ziemlich führend, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in der ganzen Bundesrepublik. Ja, und das ist das, also da ist der Punkt, wo wir sagen, wir können nicht mehr mit unseren Mitteln. Und das andere ist dann aber, seit 3 Jahren hat die Landesregierung eben keinen Tarifausgleich übernommen, bezahlt. Und das sind für uns natürlich finanzielle Rückschläge. Also das heißt, wenn wir tariflich gebunden 3% mehr zahlen müssen, dann geht uns das, diese 3%, wenn die nicht ausgeglichen werden, haben wir die dann am Ende weniger. Und das ist im Moment eine Tendenz, wo das Land jetzt mal langsam sich entscheiden muss, weil sonst wird es auch für die Nachfolger nicht ganz einfach.
Das heißt, Sie sind jetzt mit einer rotem Abschluss eigentlich immer unterwegs, Herr Wohlfahrt, oder?
Nee, wir sind gerade im Plus, wir müssen im Plus sein. Oder nicht im Plus, wir müssen auf Null rauskommen, das schaffen wir auch. Aber das
wie schafft man das denn dann?
Naja, indem man zum Beispiel schon mal eine Stelle einspart, indem man weniger Geld ausgibt, indem man Investitionen zurückfährt. So, das sind aber alles Dinge, die man machen muss, sonst landet man dann wirklich im Minus.
Das führt dann dazu, dass Sachen marode werden oder nicht mehr gut gepflegt werden können. Sie haben ja einen Neubau am Stadtmittelpunkt vor einigen Jahren in Betrieb genommen, ein Proben- und Logistikzentrum. Das ist jetzt auf dem Investitionszettel natürlich nochmal anders zu finanzieren als jetzt die konsumtiven Dinge, die ja dauernd auf dem Ausgabenzettel stehen. Hat Ihnen das dann, weiß ich nicht, die Strukturen erleichtert und effizienter gemacht, sodass Sie da am Ende auch aus dem Haushalt dann Luft rauslassen konnten? Oder ist das dadurch also sogar noch teurer geworden alles?
Das hat wirklich sehr vorteilhafte Synergieeffekte gehabt. Wir müssen uns nur die Zeit vor 2018 vorstellen, also vor der Eröffnung des Proben- und Logistikzentrums. Da waren wir an 5 unterschiedlichen Dependancen.
Von Ickern bis Schmecklinde, ne?
Ja, und hatten sogar in der Nachbarstadt in Herne noch Lagerstätten angemietet und auch einen Parkplatz für unsere Container. Wenn du das alles nacheinander abgefahren bist, hast du 30 Kilometer auf dem Tacho dann stehen gehabt.
Das ist Arbeitszeit, also was, die bezahlt man am Ende, ne?
Ja, richtig. Leerlauf. Und das ist Leerlaufzeit. Da kannst du kein Gastspiel fahren, ja. Da kannst du keinen Probenbetrieb machen, da kannst du deine Gerätschaften nicht pflegen und auf Vordermann bringen, da kannst du nichts Produktives machen. Da dattelst du einfach von A nach B nach C. Macht keinen Sinn. Und wenn es dann, Worst-Case-Szenario, kennen wir ja alle, du fährst dann in eine Außenstelle, suchst was, kommst zurück, findest es nicht. Was ich damit sagen will, das Proben- und Logistikzentrum mit zwei Probenräumen, die unsere alten Probenräume jetzt abdecken, damals in der Lange Straße, in den ehemaligen Kinos, die dann noch zwei Lagerhallen abdecken, die einen großen Parkplatz damals in der Pallasstraße noch mit abdecken, hat uns unglaublich Zeit gespart, uns mehr auf die Sachen zu konzentrieren, auf die es wirklich ankommt, das Produzieren zukünftiger Theaterinszenierungen und einfach das Fahren von Vorstellungen, wo einfach ansonsten das Personal und die Zeit gefehlt hätte. Also es war ein ganz großer Wurf.
Ist das also auch nach der Rettung und dem Erhalt des WLT vielleicht Ihre größte Errungenschaft in der Amtszeit? Würden Sie das so bezeichnen oder gibt es da noch was anderes?
Also es im Endeffekt ist ja alles immer so ein mosaikartiges Gebilde. Also nachdem wir von den Finanzen her so rasiert wurden, musste man natürlich alles tun, um nicht insolvent zu gehen und mit der wenigen Landesunterstützung auch weiter voranzukommen. Und da gab's da mit Sebastian Heinrichs dann noch damals zwei Gesichtspunkte, die uns weit nach vorne gebracht haben. Zum einen die Freilichttheateraufführungen, die wir so Anfang der 2000er Jahre hier auf dem Marktplatz begonnen hatten.
Bühne raus ist das Stichwort.
Bühne raus, ja, ganz klassisch mit dem Sommernachtstraum. Und weil der erste Aufschlag so ein Erfolg war, haben wir uns daraufhin eine mobile Freilichtbühne zugelegt, mit der wir hier auch auf die Marktplätze und schönen theatralischen Orte in der Umgebung dann gereist sind in den Sommermonaten, ob das jetzt in Dorsten war, in Waltrop, auf der Halde Prosper Haniel, gut, da ist schon ein Amphitheater, oder auch ganz in den Süden, nach Meinerzhagen. Ja, und das hatte für uns mehrere positive Aspekte. Zum einen, wir konnten sowohl hier in Castrop-Rauxel als auch unsere Gastspielorte konnten zusätzlich Zuschauer generieren für die kalte Jahreszeit, für unser klassisches Abonnementsystem. Das heißt, wir hatten von daher, genauso wie die Gastspielorte, zusätzliche Einnahmen durch die Besucherinnen und Besucher. Und wir haben unsere Hardware dann auch jedes Mal mitvermieten können, also die Freilichtbühne, dann auch eine Zuschauertribüne, die wir dann zusätzlich vermietet haben. Und so hatten wir auch in der ansonsten sehr einnahmearmen Sommerzeit ein gutes Einnahmepolster uns aufgebaut. Das war die eine Geschichte und die andere war der Aufbau eines Repertoiresystems.
Was heißt das denn? Sie haben also irgendwelche Stücke immer im Ärmel, die Sie rausschütteln können, wenn es mal was angefragt wird oder so? Oder?
Also Repertoire heißt, ist schon produziert, ist auch schon hier und da gelaufen und ist deshalb im Repertoire, weil die Inszenierung ein Erfolg war, die Gastspiele ein Erfolg waren und die auch von den Gastspielorten und den Gastspielvertretern auch für die kommenden Spielzeiten nochmal nachgebucht werden wollten und das auch tatsächlich passiert ist und wir so ein zusätzliches Angebot hatten, was gleichzeitig auch eine Absicherung war des zukünftigen Spielplans, weil einen zukünftigen Spielplan erfolgreich zu gestalten, ist alles andere als einfach. Da kann Ralf Ebeling gleich was dazu sagen. So konnten wir auch eventuelle Nachfrage Dellen in zukünftigen Spielplänen durch ein gutes Repertoire im Hintergrund ausgleichen. Das hat zu einer Stabilisierung und Erhöhung der Einnahmen beigetragen.
Ist das denn für Sie, Herr Ebeling, schwierig, immer zwischen, Massenschlager und der hohen Kultur wandeln, dass man also auf der einen Seite nicht den hohen kulturellen Anspruch verliert, aber auch Sachen macht, die auch massenkompatibel sind? Ist das Ihre größte Herausforderung oder was würden Sie
sagen? Das war schon eine der großen Herausforderungen, gar keine Frage. Ich wollte einen Satz, gerne, weil die Frage war ja eben, ist sozusagen das Logistikzentrum das Super. Highlight? Ist es bestimmt baulich und so weiter, was hat uns sehr nach vorne gebracht, aber auf der anderen Seite, glaube ich, hat einfach auch die Arbeit der letzten 10, 15 Jahre zum großen Vertrauen bei unseren Abnehmern geführt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir verkaufen ja immer einen Spielplan, also wir verkaufen Stücke und nicht Inszenierungen. Das heißt, die Einkäufer an den Gastspielorten, die wissen noch gar nicht, wie wird das denn eigentlich?
Aber die wissen, da steht WLT drauf, da kann ich mich auf etwas verlassen.
Genau. Oder was? Und das ist das, was man am Ende, glaube ich, erreichen muss. Und das dauert auch ein paar Jahre, dass die Leute sagen, das kann ich sozusagen guten Gewissens bei mir zeigen und einkaufen, weil ich kann mich darauf verlassen, dass das in einem solchen Rahmen sein wird, dass das gut sein wird, dass die Schauspieler gut sein werden und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man da hat.
Und dann greife ich kurz ein. Ist das denn mit Ebeling und Wohlfahrt, mit den Namen verbunden oder mit der Dachmarke Westfälisches Landestheater? Was würden Sie eher sagen?
Das ist nicht mit unseren Namen verbunden. Also erst in zweiter Linie. Also das ist natürlich damit verbunden, dass die Leute vor Ort merken, das, was wir ihnen liefern, funktioniert. Ja, das kommt an. Das kommt bei dem Veranstalter an, das kommt beim Publikum an. Und das ist auch der Anschluss an die Frage nach dem Spielplan. Natürlich müssen wir, also es macht für uns als Westfälisches Landestheater überhaupt keinen Sinn, Dinge zu machen, die keiner sehen, die keiner kaufen möchte bei uns. So, das heißt, das ist eine Einschränkung, gar keine Frage. Also bestimmte Autoren, die ich immer mal hätte gerne machen wollen, habe ich nicht gemacht, weil wir von vornherein wissen, dass das in unserem Zusammenhang nicht funktioniert. So, also ist das natürlich schon eine Einschränkung. Auf der anderen Seite ist es ja aber trotzdem so, dass wir am Ende die Produktion, die Inszenierung so machen, wie wir es wollen. Und da habe ich auch seltenst den Regisseuren, die ich engagiert habe, irgendwie reinfuschen müssen, auch wenn ich es selber gemacht habe. Das hat eben dann in der Regel, oder? Ne? Schon auch funktioniert. Und das ist auch immer ein bisschen Glück gewesen. Manchmal ist es auch nicht ganz das geworden, was ich mir vorgestellt habe, aber im Großen und Ganzen hat das eben sozusagen einen bestimmten Standard geschaffen. Und das ist wichtig. Also einfach als Vertrauensmaßnahme den Gastspielorten gegenüber.
Wenn Sie jetzt mal auf Ihre 15 Jahre und vielleicht auch die davor, wo Sie schon Stücke hier auf die Bühne gebracht haben, zurückblicken, welche Entscheidung würden Sie denn heute nicht mehr so treffen, wie Sie die dann getroffen haben? Sie können sich schon mal gedanklich vorbereiten, Herr Wohlfahrt. Sie können das für 30 Jahre auch noch sagen. Sie können auch vordrängeln, wenn Sie möchten. Hier sind alle Rohre offen. Willst du das?
Natürlich gibt es den einen oder anderen Menschen, den ich nicht nochmal engagieren würde. Okay. Keine Frage.
Weil er ein schlechter Schauspieler war oder weil sie nicht miteinander zurechtgekommen sind?
Weil man nicht miteinander ausgekommen ist, weil es vielleicht doch die Hoffnung, die man sich an die Qualität gemacht hat, nicht ganz so erfüllt worden sind. Also das gilt aber auch nicht nur für die Darsteller und Darstellerinnen, das ist insgesamt so. Also wir haben da, glaube ich, auch viel Glück gehabt insgesamt. Aber natürlich hatten wir auch ab und zu mal jemand dabei, wo ich sage, das müsste jetzt nicht nochmal sein.
Welcher Fehler war Ihr größter, Herr Wohlfahrt?
Spannende Frage, Herr Wecker.
Ja, Sie überlegen auch schon die ganze Zeit. Ja, wenn Ihnen keiner einfällt, wissen alle, dass Sie lügen. Nein, ist alles
in Ordnung. Also wir haben, wenn ich so darüber nachdenke, wir haben sehr vieles ausprobiert. Und Try and Error. Nicht alles hat immer geklappt, aber eigentlich jetzt, was in dem sachlichen Bereich liegt, waren da nicht keine großen Ausreißer. Also das geht dann eher auch in den zwischenmenschlichen Bereich, dass Es ist ja bei 84 Festangestellten und 20 bis 30 Gästen pro Saison, kann man nicht immer die Kompatibilität untereinander sicherstellen.
Und dann auch noch so kulturell Kulturvögel, die ja, also nicht abwertend gemeint, ich bin ja selbst auch so einer, aber die sind ein bisschen speziell zum Teil, ne? Aber ich meine, so Techniker ja, sind auch speziell oder Logistiker oder Bürokräfte.
Das sind alle speziell, aber du kannst dich natürlich auch mal in eine untereinander in so eine Blasendiskussion reinbegeben, wo du dann drohst, schwer abzudriften. Das ist dann schwierig, aber das weiß man, manchmal findet man auch den Ausweg, aber das sind einfach Entwicklungen, die kannst du nicht voraussehen, aber die passieren hin und wieder. Zum Glück ist das bei uns sehr selten passiert und das empfinde ich im Nachhinein auch als ein großes Glück, dass wir nicht, wie man das aus einigen anderen Häusern hört, dass man sich da auf der Theaterleitungsebene angefangen hat, sich zu bekämpfen, sich gegenseitig irgendwelches Zeug unterstellt hat und nur noch schriftlich miteinander kommuniziert hat. Also da bin ich sehr dankbar, dass wir da immer einen Weg gefunden haben, eine gemeinsame Linie zu verfolgen.
Genau, und das ist nur wirklich nicht selbstverständlich. Also das kann man an vielen, vielen anderen Häusern sehen. Gerade der Position geschäftsführende Direktor, Intendant, also auf der einen Seite sozusagen Finanzen, Verkauf, Organisation und auf der anderen Seite künstlerischer Anspruch oder irgendwie sowas. Da scheppert schon mal öfters. Das war jetzt nie konfliktfrei und wir sind uns sicher auch ein paar Mal auf die Nerven gegangen. Aber wir haben uns immer irgendwie wieder zusammenraufen können. Und eben, ich glaube, dass, also von mir aus gesehen war das irgendwie so, ich glaube, wir haben immer den Respekt voneinander behalten. Und das, also, ne, davor, dass derjenige in seinem Bereich das auch kann und gut und richtig macht. So.
Was war denn der größte Konflikt, den Sie mit Herrn Wohlfahrt hatten? Oder was ist Ihnen am meisten auf die Nerven gegangen?
Wir haben uns mal über gewisse Produktionen haben wir uns mal mehr oder weniger in die Haare gekriegt, über die Art und Weise, wie wir darauf reagieren sollen. Also wenn jetzt gerade im Kinder- und Jugendbereich was nicht so war, dass das für das für so dass das für zu anspruchsvoll oder zu unverständlich für das Zielpublikum war, wie wir darauf reagieren sollten, ob wir da nicht.
Ach, dann kam Feedback von Lehrern oder von Eltern, genau, die sagen,
oder von Veranstaltern, die,
ne, mein so, Kind ist jetzt so, durcheinander, oder, was ist denn da oder los?
Es gab im Haus schon, also bevor überhaupt ein Feedback von außen kam, gab es im Haus schon Befürchtungen, wo ich dann sage, komm, lass uns erstmal, so, also da gab es schon.
Da durfte er reinreden.
Wir haben uns immer reingeredet. Also okay. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie, wir sitzen nebeneinander in zwei Büros zwar, aber natürlich waren wir, das war ja, es ist ja, also das ist ja so klein, der Laden, dass wir natürlich in einem permanenten, täglichen und immerwährenden Austausch sind über alles. Ja, so, also, dass wir immer den anderen informiert haben.
Sie konnten doch mal sagen, mach du das mit der Kohle, ich mach das mit dem Anspruch und den Inhalten, lass mich in Ruhe.
Nein, haut nicht hin. Haut okay. nicht
das wäre ja ein grober Anfängerfehler.
Genau, das haut nicht hin.
Das ja, nicht. Bei ja. Ihnen ja genauso, in Ruhrnachrichten. Wenn Sie jetzt dauernd Podcasts veröffentlichen oder Artikel schreiben, die das Publikum dann mit einer Abonnementskündigung quittiert.
Ja, das wäre schlecht.
Ja, und so ist es im Theaterbereich ja auch. Ein großes Standbein von uns hat Vor- und Nachteile, ist der hohe Eigeneinnahmeanteil. Mhm. Und das ist eine der Säulen, die wir zwingend brauchen. Wenn wir die Einnahmen nicht generieren, weil wir Produktionen raushauen, zur Premiere bringen, in die Gastspielorte bringen, die keiner sehen will, Und wo die Reaktion dann ist, okay, es gibt ja auch noch andere Anbieter von Gastspielen, da gucken wir uns da jetzt mal um. Also das wäre verheerend für uns. Und von daher machen wir da auch vieles so Hand in Hand.
Das ist das, was ich gesagt habe, das Vertrauen der Gastspielorte gewinnen. Also es hat mal vor meiner Zeit eine Produktion gegeben, die hat dazu geführt, dass Leute, Gastspielorte über Jahre hinweg nicht mehr das WLT gebucht haben. Das geht ganz schnell. Ja, so. Und damit sitzen wir natürlich immer im gleichen Boot.
Und das gab es jetzt aber gar nicht, oder? Gab es so einzelne Ausreißer also, oder Produktionen, wo Sie sagen, ey, die würde ich auch so ja, nicht nochmal machen?
Natürlich gibt es Produktionen. Sag ich jetzt aber nicht welche. Natürlich gibt es Produktionen, die man, wo man wirklich glücklich mit ist und die man gelungen findet. Dann gibt es welche, wo man sagt so, nee, das müssen wir jetzt mal. Ne? So, dann
aber dann ziehen Sie da durch und hoffen, dass es bald zu Ende ist, oder?
Ja, na klar. Augen das ist ja auch alles schon verkauft. Also ich kann ja dann, also ich kann dann mit den Gastspielorten sagen, ich kann da auch vorher anrufen und sagen, also das ist jetzt eine Produktion, die habt ihr gekauft.
Die ist ein bisschen anders.
Die ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass euch das so richtig gut gefallen wird.
Aber ich habe nächstes Jahr schon wieder was ganz Tolles.
Ganz genau. So. Ah, ja, okay. Oder wir können auch mal drüber reden, vielleicht können wir das austauschen. Oder man erfährt auch oder merkt auch manchmal Dinge, die einem selber nicht so gelungen vorkommen und die kommen am Gastspielort ganz super an. Auch das gibt's.
Okay.
Also es ist ja das Schöne, dass es nicht so eine objektive Geschichte ist, sondern doch auch noch ein bisschen was Subjektives.
Publikum hat sich total verändert, oder? In den letzten 30 Jahren? Oder ist, kann man eigentlich noch das Gleiche machen wie damals? Ich denke da so an Aufmerksamkeitsspannen, gerade jetzt bei Kindern. Sie machen ja, ja Kinder- und ja. Jugendtheater auch, aber auch im Abendtheater hat sich da auch viel verändert, oder nicht?
Nö.
Ne?
Nö. Also ein bisschen schon, aber viel würde ich nicht sagen.
Okay.
Also, wir haben ja ein anderes Publikum als das, was die Großstädter haben. Also wir haben ja kein so ein Theater, absolutes Theaterkenner oder Blasenpublikum, sondern wir haben ein Publikum, das sind ganz normale Leute in den Gastspielorten. Und da, ja, also das sind ganz so. Und das ist das Tolle, das ist eben in Castrop nicht so groß anders wie in meiner Zagen. Um das noch, ne? Also von daher, das, was hier funktioniert, können wir relativ sicher sein, dass das auch in meiner Zagen funktioniert. Und das sind immer noch Geschichten, spannend erzählt, Schauspieler, denen ich das glaube, was sie dort tun. Das sind Sachen, die an den großen Häusern gar nicht mehr so wahnsinnig aktuell sind, aber bei uns, von unserem Publikum, immer noch auch so gewollt werden und auch von mir so gewollt werden.
Auch dieser politische Aspekt, ist der heute wieder zentraler oder ist der vielleicht weniger attraktiv für die Menschen, weil sie sagen, ich will eigentlich in meiner Freizeit lieber damit gar nicht so direkt konfrontiert werden. Wie sehen Sie da diese politische, auch diesen Auftrag, den Sie vielleicht haben?
Also, den können wir letztendlich, es gibt ganz wenige Stücke mal, wo man sozusagen die Politik oder eine Haltung in einem unterhaltsamen Stück auch verpacken kann. Wenn das passiert, dann ist es wunderbar und oft ist es so, dass es halt einfach auf die Breite des Angebots ankommt. Es gibt dann auch für die Gastspielorte halt dezidiert politische Aufführungen. Die werden dann auch gekauft, nicht so viel wie die Unterhaltenen, aber sie werden gekauft und da gibt es dann auch vor Ort wiederum ein spezielles Publikum, was dann da reingeht. Und dann gibt es halt nur 100 statt 300 oder 400. Aber wenn das der Gastspielort sagt, das möchte ich trotzdem auch so haben, dann ist das auch die Aufgabe, dass wir das liefern.
Wer bestimmt so die politische Linie dann?
Wie meinen Sie das?
Ja, man genau. Hat ja vielleicht einen Hang, ein Hang generell zu Demokratie und Pluralismus ist, glaube ich, selbstverständlich, aber man kann da sehr links oder sehr, Kritiker, Polemiker würden sagen, links-grün versifft machen, oder man kann da sehr konservativ, CDU-nah tendenziell machen und da gibt's viel dazwischen. Oh. Gibt da jemand Ihnen vor, wie Sie zu sein haben, was Sie zu machen haben?
Freiheit der Kunst steht im Grundgesetz und das ist auch richtig so. Die Tendenzstücke, die es vor einigen Jahrzehnten dann gab, das war eine unselige Zeit. Und in diesem Demokratie-Spektrum zu bleiben, denke ich, ist für uns eine schöne Verpflichtung. Und das geht auch nicht immer im Konsens. Und ist aber wichtiger denn je. Beispielsweise, man muss für Werte eintreten. Der Tod von Walter Lübcke, ein Stück über den ersten Mord an einem Politiker, in dem Fall eines Landrates in Hessen, ist ein ganz gravierendes Ereignis.
Mit rechtsterroristischem Hintergrund.
Wo sich natürlich auch ein bildungspolitischer Teil und diese moderierte Diskussionen im Umfeld der Inszenierung der einzelnen Aufführungen anbieten. Da haben wir beispielsweise mit der Auslandsgesellschaft in Dortmund zusammengearbeitet, mit der Landeszentrale für politische Bildung und haben da aber auch oft auch diskursiv da hoch und runter diskutiert, weil wir da auch nicht immer einer Meinung waren. Oder wir hatten ein Stück, das sich mit der Gemengelage Israel, Palästina, Libanon und den ganzen Verwerfungen, Verletzungen, ja, die sich da über Generationen aufgebaut haben. Und da wurden wir dann auch schon mal, konnte es sein, dass wir da zum Gespräch zitiert wurden.
Zu wem?
Der Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, diesmal, die war zu der Zeit Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW und die war dann in engem Austausch da mit der Landeszentrale für politische Bildung und auch mit einer Organisation, den Namen habe ich vergessen,
ich auch,
ja. Die dann aufgrund eines Vorfalls in Bayern, ich glaube in München, wurde diese Inszenierung bundesweit zum Thema und so auch in Nordrhein-Westfalen und dann haben irgendwelche Spezialisten sich in eine unserer Aufführungen begeben und glaubten dann zu erkennen, ja, was wir alles an antisemitischen und falschen Inhalten da mit der Inszenierung verbreiten würden.
Die haben dann den Auftritt gestört oder sind in
die... Nein, im Nachhinein gab es...
Die haben dann Frau Lotte-Schnarrenberger eingeschaltet, ah, okay, und die musste dann, die war selber schon, so, der mussten wir dann sozusagen noch ein bisschen Rede und Antwort stellen, das ging aber dann auch ganz fix über den, okay, über die Bühne, also weil das war schon, also wenn man was sucht und unbedingt finden will, dann findet man auch was und das ist dann natürlich auch auf einem gewissen Punkt auch relativ lächerlich einfach.
Sie hatten aber ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, also Nahostkonflikt würden Sie jetzt aktuell nicht aufgreifen als Thema.
Doch, wenn es jetzt ein gutes Stück dazu gäbe, würde ich das schon machen, aber das ist schon ein paar Jahre her und ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze jetzt nochmal, also in München hat es dazu geführt, dass die Vorstellung abgesetzt worden ist. Ja? So, also das Stück ist abgesetzt worden. Wir haben es weiter gespielt es könnte sein, dass wir das jetzt nicht mehr könnten. Ja.
Okay. Ja. Obwohl Sie eigentlich entscheiden, was läuft und was nicht.
Ja, aber wir sind ja trotzdem nicht alleine auf der Welt. Also okay, es gibt da schon eine Öffentlichkeit, die gerade bei Kulturinstitutionen auch durchaus und auch ja, berechtigt auch eine Art von Macht hat und auch ein Interesse hat zu sagen, das finden wir nicht richtig, dass das gesagt, gemacht wird.
Okay, das kann natürlich dazu führen, wenn man das weiß, dass man dann einfach vorsichtigere Stücke spielt und gar nicht so die richtig gefährlichen Sachen, wo man sagt, oh, das könnte brenzlig werden, dann auf die Bühne bringt,
oder? Das kann schon sein. Für die richtig gefährlichen Sachen sind wir eh nicht zuständig als Landestheater. Aber wir haben uns jetzt nichts verkniffen, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir gesagt hätten, das sollten wir einfach machen, das ist ein tolles Stück, aber das trauen wir uns gerade nicht. Solche Tendenzen gibt's natürlich.
Ja, und es wäre meiner Ansicht nach auch ein fataler Irrweg, immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen.
Weil manchmal wollen man sie kann auch provozieren, ne?
Bitte?
Manchmal wollen sie auch provozieren.
Sind schon.
Eine Schlagzeile ist ja manchmal auch gar nicht schlecht.
Ja, aber da unterscheiden wir uns vielleicht von manchen Medien. Da geht es nicht um Klickzahlen oder sonst was, sondern und auch nicht auf geht es nicht um die Bockigkeit von Ralf Ebeling und mir, sondern da versuchen wir schon zuzuhören. Und wenn ihre Kolleginnen und Kollegen uns rezensieren und wirklich sehr gut rezensieren, wenn das Feedback von den Zuschauerinnen und Zuschauern einfach ein gutes ist, sowohl in Castrop-Rauxel als auch in den Gastspielorten, und wenn wir dann Rückmeldungen bekommen, ich wollte eigentlich gar nicht rein, bin aber dann doch bin aber dann doch mitgegangen und ich bereue nichts an dem Abend. Es wurden jetzt nicht alle Fragen beantwortet in der Inszenierung, aber es war ein Punkt. In unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis, einfach nochmal die Aufführung zum Anlass zu nehmen, um über das Thema nochmal nachzudenken und neu zu besprechen, weil es vielleicht durch die Tagesereignisse zu sehr in den Hintergrund geraten ist. Also da muss man schon aufpassen. Ja. Und ich denke, das waren auch so auch in der Rücksicht unsere größten Erfolge, wenn wir es geschafft haben, die Menschen emotional zu erreichen, zu berühren.
Ob das jetzt und das mit dem Thema noch, ne?
Also woran merkt man das dann? Schon in der Aufführung, weil dann, weiß nicht, Tränen fließen, Leute rufen, weinen, laut klatschen hinterher oder?
Ja, also man merkt es ja eigentlich schon bei den Endproben. Bei den Endproben ist es ja so, da sitzt dann schon Maske, Öffentlichkeitsarbeit. Viele andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Hauses sitzen da drin. Und denen sieht man das, wenn danach das Licht angeht, sofort an, ob sie das gepackt hat oder nicht. Oder? Ja, ne? Ja, genau. So, also. Und da wird dann schon auch mal geweint, gelacht,
Und auch mal gesagt, das war jetzt noch nicht so cool, da müsst ihr nochmal dran, oder?
Ah, da wird da meistens eher mal nichts gesagt, okay. Aber da merkt man dann auch dran, naja, so richtig gepackt hat sie okay. Offenbar nicht. Ja, ja. Aber ja.
Ja, und ich will es nicht unterbrechen, nur eine kurze Anmerkung, weil ich da vor ein paar Tagen noch bei der letzten Vorstellung des Vorlesers von Bernhard Schlink dann dabei war, das ist eine Produktion fürs Abendtheater und die haben wir vor Jugendlichen hier aus Castrop-Rauxel gezeigt, von Castrop-Rauxel Schulen. Da musstest du gar nicht sagen, die Theaterpädagoginnen mussten nicht hoch und runter patrouillierend dann eingreifen. Keiner der Jugendlichen hat am Handy rumgespielt, keiner hat den Clown gemacht und hat versucht, die Aufführung zu stören. Die waren alle dran.
Okay.
Und waren ganz dabei. Und wenn dir das gelingt und du die ob das jetzt Erwachsene oder Jugendliche sind, so emotional erreichst, dass sie sich voll auf das konzentrieren, was du machst, dann hat's gut funktioniert und dann haben wir das erreicht, was wir wollten und vielleicht werden einige dann Theaterfans. Genauso wie mit Ralf Ebelings Inszenierung Prima Facie. Ein Personenstück, wo ich sage, ja, wenn du das auf der großen Stadthalle machst und da, mit einer Person und muss dann mit dem Gemurre leben, ja, habt ihr jetzt nicht mehr Geld für mehr Schauspielerinnen und Schauspieler, reicht's nur noch für die eine, und du merkst dann, das ist überhaupt kein Thema mehr. Und die hängen der Schauspielerin, in dem Fall der Arikia Orban, an den Lippen und schalten auch nicht zwischendurch ab, sondern bleiben dran bis zum Schluss. Das sind dann so Inszenierungen und Stücke, die in Erinnerung bleiben und die auch viele motivieren, dann auch im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, ein Abonnement bei uns oder in den Gastspielorten zu haben.
So, mit Blick auf die Uhr und auf die schlechte Luft. Wir haben jetzt schon mal die Fenster gerade zugemacht, weil hier Lambertus zum Mittag läutet. Wir können aber jetzt, glaube ich, wieder aufmachen. Dennoch, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen mal in so eine Schnellfrage-Antwort-Runde und Sie müssen damit ein bisschen schneller zum Punkt kommen und ich nicht so viel nachfragen. Welche Stadt oder Kommune fanden Sie am coolsten?
Hamm. Bocholt.
Warum? Ein Satz?
Weil die Leute da total nett waren.
Wir sind im Kurhaus und haben dort eigentlich immer ein überragendes Publikum.
Wie hat Sie, Herr Ebeling, das Theater verändert?
Also es hat mich mit Sicherheit kommunikativer gemacht, als ich das als Jugendlicher oder junger Erwachsener war. Es hat mich freundlicher gemacht, glaube ich, zugewandter gemacht, ja.
Welche Charaktereigenschaften mussten Sie sich eigentlich erst aneignen vor 30 Jahren, um den Job machen zu können?
Herr Wohlfahrt. Mehr Geduld. noch ein stärkeres Beharrungsvermögen, um die Ziele zu erreichen, die ich mir dann selbst gesteckt hatte.
Ja. Worüber haben Sie am häufigsten untereinander gestritten?
Ach so, wie gesagt, gestritten haben wir eigentlich kaum. Wir waren halt unterschiedlicher Meinung und das waren eigentlich oft, ja, waren eine einzelne Produktionen, über die wir, wo wir uns über das Ergebnis halt am Ende nicht so einig waren.
Wer hatte dann recht, Herr Wohlfahrt, von Ihnen beiden?
Ja, also die diplomatische Antwort laut und mal so, mal so. Wir hatten uns auch zu Recht, denke ich, schon Diskussionen, also beispielsweise bei Kinder- und Jugendtheaterproduktionen, die wir immer nur für Altersslots machen, ist jetzt beispielsweise die Produktion wirklich ab 4 geeignet oder heulen die 6-Jährigen da immer noch aber immer im Hinblick auf die Sache, ja, und nie quasi persönlich.
Gab es mal einen Moment, wo Sie am liebsten wieder gegangen wären, Herr Ebeling?
Nö.
Herr Wohlfahrt, Sie, wann hatten Sie schon das Kündigungsschreiben also fertig? Ne? Ganz am Anfang, als Sie neu waren, meinen Sie?
Nee. Ganz am Anfang, ich war kaum da. Ich glaube, 4 Wochen später gab es die erste Verwaltungsratssitzung und Mitgliederversammlung. Und da musste ich dem Gremium eröffnen, dass 1 Million damals D-Mark in der Kasse fehlen. Und der Plan des Vorgängers war aber noch ausgeglichen. Und da war dann der dezente Hinweis, Herr Wohlfahrt, kaum sind Sie da.
Und wer hat sich aber verrechnet?
Million Minus.
Können Sie das mal eben auflösen? Wie ist das ausgegangen?
Ja, da waren einfach, also die 1 Million hat tatsächlich gefehlt. Der Fehler auf der Planungsseite ist passiert, weil ein unrealistisches Einnahmeergebnis prognostiziert wurde. Aber das, was wir jetzt in der letzten halben Stunde oder Stunde auch thematisiert haben, hat sich da schon gezeigt. Wenn der Spielplan nicht einschlägt, hast du über kurz oder lang ein massives Einnahmeproblem. Und es war dann ausgerechnet in der Zeit.
Hat Theater Zukunft? Hat das WLT Zukunft, Herr Ebeling?
Ja, beides, unbedingt. Also ich glaube gerade jetzt, also das ist ja immer das, was man so sagt, aber also man kann am Theater wahnsinnig viel lernen. Und zwar am allerersten finde ich, ganz egal, wo man drin ist, aber man muss oder man lernt, Ambivalenzen auszuhalten. Man lernt, dass der Nachbar eine andere Meinung über das hat als man selber. Und das irgendwie miteinander zu verhandeln, ist eine der Kernkompetenzen von Theater und das wird es und muss es weitergeben.
Wovor haben Sie mehr Respekt, Herr Wohlfahrt? Vor vielleicht der ersten Spielzeit damals gehabt oder jetzt vor dem ersten Montag, an dem Sie nicht in Ihr Büro am Stadtmittelpunkt fahren?
Also um hinten anzufangen, ich finde es einen ganz natürlichen Vorgang, dass ich jetzt bald nicht mehr da bin und habe aber da jetzt keine schlechten Gefühle oder sowas, weil einfach unsere Nachfolger sich so gut anstellen in der Vorbereitung. Und 97, wie war es denn damals? Da bin ich aus Dresden gekommen. Ich probiere das jetzt aus. Vielleicht wird was, dann bleiben wir länger da. Und wenn nicht, dann guckst du dich einfach nochmal um. Also relativ entspannt und die ganzen Jahrzehnte waren aber schon emotional jetzt für mich auch herausfordernd, aber immer auch in den Zeiten, wo es wirklich schwierig war, habe ich's, oder kann ich nur vom Glück sagen, dass es mir vergönnt ist, wenn ich abends dann aus dem Theater gehe, dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt ein Cut, morgen früh geht's weiter und ich wälze mich jetzt nicht nachts schlaflos rum und versuche, mehr oder weniger vergebliche jetzt in der Nacht irgendwelche Lösungen zu finden für die Zukunft, sondern morgens, wenn ich wieder ins Theater kam, geht's weiter. Und so konnte ich dann mit einem besseren Spirit, mit mehr Energie antreten. Und bisher hat es ganz gut geklappt. Und ich hoffe auch, trotz der großen finanziellen Herausforderungen, die es im Moment in unserer Gesellschaft auch und demzufolge bei unserer Wirtschaft, beim Land Nordrhein-Westfalen und auf der Förderseite ist, dass auch allen klar ist, Theater ist unverzichtbar.
Müssen Ihre Nachfolger befürchten, dass Sie ab Herbst dann auch irgendwo bei den Premieren oder in anderen Vorstellungen in den hinteren oder mittleren, vielleicht sogar in der ersten Reihe sitzen werden? Oder dürfen die sich darauf freuen? Oder halten Sie sich bewusst lieber ein bisschen fern, damit die machen, was ihr Ding ist und Sie nicht da so wie der Aufpasser, der alte weiße Mann sind, der dann da irgendwie doch sein Revier nicht verlassen will?
Also, ich habe mir vorgenommen, mich sehr zurückzuhalten. Also natürlich interessiert mich das, natürlich werde ich mir Sachen auch mal angucken. Aber ich versuche das erstmal nicht bei einer Premiere zu machen, weil der Spot liegt jetzt auf den Neuen und nicht mehr darauf, wie sich der Alte vielleicht dazu verhält. Von daher interessiert mich weiter und ich werde sicherlich auch ein paar Mal kommen, aber eher so im Hintergrund.
Herr Wohlfahrt, wo wird man Sie sehen im Herbst? Gar nicht mehr oder in der Freizeit? Oder im Theater.
Ich werde weiter ins Theater gehen, natürlich, auch weil es mich interessiert. In Castrop-Rauxel auf jeden Fall auch, zum Westfälischen Landestheater. Aber ich werde jetzt nicht besserwisserisch meine Kommentare abgeben, sondern dann mir das auf der, nämlich die andere Seite wahr und guck das aus Zuschauersicht an. Und gut ist es und ich finde auch gut, wenn unsere Nachfolger neue Ideen, andere Sichtweisen ins Theater bringen und ihre eigene Handschrift entwickeln.
Was soll so in 20 Jahren noch über Ralf Ebeling gesagt werden, damals am WLT?
War ganz lustig mit ihm.
Und über Herrn Wohlfahrt?
War auch schön.
War auch schön?
Ich komme meinen Gästen im genau, kann man so und so auslegen. Meinen Gästen im Podcast gerne auch einmal nochmal persönlich näher. Was machen Sie denn demnächst?
Also ich werde viel rumfahren, ich werde reisen.
Okay, wohin am liebsten?
Also,
weiß nicht, Deutschland, Europa, weltweit, was ist das Ziel?
Also,
der Weg.
Es gibt so ein Familienferienhaus in der Nähe von Berlin am Wasser, da werde ich jetzt die nächsten Monate erstmal sein. Und dann möchte ich gerne nach Süditalien, nach Portugal, da möchte ich vielleicht nochmal, weil ich habe mal eine Asienreise gemacht, du auch, ne? Mhm. Die ich immer noch sehr in Erinnerung habe. So. Also das, was ich mir da leisten kann, das mache ich.
Schön. Und Sie, Herr Wohlfahrt?
Ich möchte die Zeit nutzen, um auch mich noch mehr sportlich zu betätigen.
Sie wollen im Tischtennis besser werden? Oder was? Oder Golf?
Roland Rauxel muss ich ganz warm anziehen. Ja. Jetzt fängt Günter Wohlfahrt an zu trainieren.
Ja, sehr gut.
Ja, nein, bin ja auch regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs. Das Laufen ist etwas sehr in den Hintergrund geraten. Das will ich auch wieder, wenn jetzt mehr Zeit da ist, mehr machen und ansonsten auch echt, wenn die Zeit da ist, mehr reisen, dann unsere beiden Söhne vielleicht auch öfter sehen, besuchen. Der eine ist in Berlin, der andere ist in Paris. So, also nicht um die Ecke und
ein Ehrenamt und müssen Sie auch das, übernehmen. Welches bitte? Ist das? Ein Ehrenamt müssen Sie sich jetzt picken in Castrop-Rauxel.
Muss ich das?
Ja, klar. Also
ich bin ja...
Du bist ja schon bei den Freunden beigetreten, oder?
Ich bin Mitglied der Gesellschaft der Freunde des Westfälischen Landestheaters.
Das ist so eine Art Förderverein.
Förderverein des Theaters, mhm. Ja. Und ich bin auch im Postsportverein in Castrop-Rauxel als Tischtennisspieler, jetzt auch wieder als Captain. Und wir haben auch eine Parkinson-Gruppe, die unglaublich wächst. Und
die hatten wir auch schon hier, die Ping-Pong-Parkinson-Jungs.
Ja, und inzwischen sind die Trainingszentrum und da versuche ich ja auch zu unterstützen. Und wenn ich jetzt mehr Zeit habe, da auch intensiver mich noch einzubringen.
Wow, mir ist heiß, das liegt auch am Wetter, aber auch an den vielen interessanten Aussagen, die Sie mir entgegengebracht haben. Ich fand es super interessant und habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Ich weiß nicht, Sie können noch was loswerden an Ihr WLT-Team vielleicht oder an die vielen Zuschauer. Ein Dank, ein Gruß, was würden Sie da am Ende noch gern sagen?
Natürlich vielen, vielen Dank an die Zuschauer hier in Castrop-Rauxel, an den Gastspielorten, die Gastspielveranstaltern, der Politik und allen, die uns unterstützt haben. Und von unserem Ensemble und noch von einigen ehemaligen und Gästen nehmen wir am nächsten Mittwoch machen wir eine kleine Party. Also machen eigentlich immer am Ende der Spielzeit so ein Abgrillen und das machen wir jetzt mal etwas opulenter. Da kommen dann Leute, die uns in der Zeit einfach begleitet haben und unterstützt. Da werden wir uns dann
sehr schön.
Ja, und von meiner Seite auch, wir waren immer vorne dran, aber natürlich wären unsere Outputs nicht annähernd so gut geworden, wenn wir nicht auf so ein tolles mitarbeitenden Team dann zurückgreifen hätten können, die erst die Ergebnisse gebracht haben und das Standing des WLTs auch landes- und bundesweit. Glaube ich, kann ich für uns beide sprechen. Da können wir uns natürlich nur vor unserer Mitarbeiterschaft verneigen und ganz herzlich Danke sagen. Und aber auch für die Zukunft nur Mut. Wer gute Arbeit macht, wird auch belohnt werden. Das wird sich, denke ich, auch in Zukunft nicht ändern.
Jetzt wäre die Zeit für den Applaus, wenn Sie hier eine Bühne hätten. Haben wir aber nicht. Wir haben hier eine Kammer von ungefähr 3 Quadratmetern. Ich danke für den Besuch und ich verabschiede Sie dann herzlich von hier aus mit unserem Gruß. Glück auf!
Podcast, das Spezial.